Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste und Freunde fantastischer Phänomene. Wenn Sie 2007 Teilnehmer des Regentreffs waren, werden Sie sich vielleicht an mich erinnern. Ich war einer der Referenten und präsentierte erstaunliche Mythen und spektakuläre Entdeckungen der Archäologie, die mit der Paläoceti-Hypothese, also mit möglichen Besuchern aus dem Kosmos und Eingriffen in der Vergangenheit verknüpft werden können. Und ein Jahr später erschien mein Sachbuch Dinge, die es nicht geben dürfte. Der Inhalt schließt an bisherige Studien an, stellt seltsame Artefakte vor, die wegen ihrer Altersdatierung oder fremdartigen Charakteristik nicht ins vertraute geschichtliche Lehrbild hineinpassen. Also von menschlichen Überresten aus der Dinosaurierzeit bis hin zu Hightech-Geräten aus längst vergangenen Zeiten. Und etliche dieser Objekte können, wenn man weiß, wo sie liegen, besichtigt und untersucht werden. Wenn ein brisantes Thema zum richtigen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit drängt, kann es zu einer unerwarteten Eigendynamik kommen und auch zu erfreulichen Ereignissen gelegentlich. Mir jedenfalls ist es mit den unmöglichen Dingen so ergangen, dank meiner treuen Leserschaft, wurde der Titel ein Erfolg und was geschieht bei Erfolg? Richtig, es gibt Fortsetzungen. In meinem Fall betraf es den Band Bilder, die es nicht geben dürfte. Und darin werden mysteriöse Gemälde und Fotos aus aller Welt präsentiert, von utopischen Motiven auf Höhlenmalereien, UFO-Fresken aus dem Mittelalter bis hin zu ungeklärten Weltraumfotos der NASA-Missionen. Und vor einem halben Jahr erschien nun der dritte Band dieser nicht geben dürfte Reihe. Thema diesmal: erstaunliche Kräfte und Erscheinungen, die gegen alle Logik, gegen unseren gesunden Menschenverstand und das Wissen verstoßen, das wir gegenwärtig von der Natur und ihren Gesetzen besitzen. In den nächsten 80 Minuten möchte ich Ihnen nun 7 ausgewählte Highlights meiner langjährigen Nachforschungen, Entdeckungen, Reiseerlebnisse präsentieren, die dann mein weiteres Leben, meine weiteren Studien eben geprägt haben. Und wie immer geht es eben um unglaubliche, aber wahre Begebenheiten und um mysteriöse Funde, die jeder neugierige Mystery-Freund, so wie ich, vor Ort besichtigen kann. Also nicht bloß um theoretische Überlegungen, sondern um greifbare Zeugnisse. Beginnen möchte ich mit meinem ältesten bzw. dem ersten Mystery-Fall. Er war Auslöser für mein bis heute bestehendes Interesse an Mythen, Mysterien und Menschheitsrätsel. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war. Jeder von uns hat einen persönlichen Zugang dazu, vielleicht durch eine übersinnliche Erfahrung oder aus Neugierde oder als Pilger auf dem Weg ins Unbekannte. Bei mir begann alles in den wilden 1970er Jahren. Ich bin in jungen Jahren, vielleicht wie viele von Ihnen auch, von der Denikenitis angesteckt worden. Erinnerungen an die Zukunft und die Folgebücher des aufmüpfigen Götterforschers Erich von Däniken haben mich gefesselt und, wie wir gestern erleben durften, sorgt der Altmeister nach wie vor für Spannung, Unterhaltung und mediale Aufmerksamkeit. Gleichermaßen begeistert war ich von den Werken des Amerikaners Charles Berlitz. Ältere Semester werden sich an seine Welterfolge, das Bermuda-Dreieck oder das Atlantis-Rätsel, erinnern. Und Däniken und Co. haben mich schließlich ermuntert, selbst auf kosmische Spurensuche zu gehen. Und mit der nötigen Ausdauer, mit Leidenschaft und einem Quäntchen Glück lassen sich viele Träume realisieren. Und bei mir war das so. Meinen erlernten Beruf als Vermessungstechniker hängte ich nach 9 Jahren sinnloser Grenzsteinversetzungen an den, an den berühmten Nagel. Man schrieb damals das Jahr 1987.
Ich machte mich als freier Schriftsteller und Künstler selbstständig. Das war nicht ohne Risiko. Und wurde mancherseits auch belächelt, aber den Entschluss dazu bereue ich seither keinen Tag. 8 Jahre zuvor reiste ich als 17-Jähriger nach Ägypten und knipste in den Krypten von Dendera die berühmten Glühlampenreliefs, die man bis dahin nur als Schwarz-Weiß-Zeichnungen mit wenig Texthinweisen kannte. Ein Jahr später flog ich neuerlich nach Dendera, diesmal mit dem Wiener Schriftsteller Peter Grasser, der damals mit Büchern wie Gott kam von den Sternen oder Phantome des Schreckens ein bereits populärer Autor der Grenzwissenschaften war. Er hatte mir vorgeschlagen, ein gemeinsames Buchprojekt zu realisieren, das die Frage Hochtechnologie und elektrischer Strom im alten Ägypten zum Inhalt haben sollte. Für mich als Jungautor, der es gerade mal zu ein paar Artikelveröffentlichungen geschafft hatte, eine Ehre und eine große Herausforderung. Und die Recherchen in Ägypten und in der Wiener Papyrussammlung waren recht vielversprechend. Wir legten unser Material und die Fotos dem ehemaligen Projektleiter des internationalen Elektrokonzerns Elin, später dann VATEC, heute gehört es zu Siemens, vor, und zwar Diplom-Ingenieur Walter Garn. Bis dahin hatte der Elektroexperte, der im In- und Ausland jahrelang für Großkraftwerke verantwortlich war, nie etwas von geheimnisvollen Abbildungen in Dendera gehört. Doch beim genauen Studium wurde er stutzig und stellte verblüfft fest, dass die gezeigten blasenförmigen Gebilde, in denen sich immer eine Schlange aufwärts krümmt, präzise den physikalisch möglichen Gegebenheiten entsprechen. Exakt so, wie elektrische Funken oder leuchtende Gasentladungen zu verlaufen hätten. Ohne elementare Kenntnisse der Elektrotechnik so Garn wären solche Zeichnungen nicht möglich, da einfach zu viel technische Details übereinstimmen. Diplom-Ingenieur Garn hat nie bestritten, dass die Szenen auf den Reliefs mythologisch eingekleidet sind. Ich bin mir aber sicher, erklärte er, dass in diesen symbolischen Darstellungen ein technischer Kern steckt, ähnlich wie bei den 2000 Jahre alten galvanischen Elementen der Parther, die bei Ausgrabungen in Bagdad gefunden wurden. Zur Überprüfung der These baute Garn, getreu den altägyptischen Vorbildern, zwei funktionstüchtige Modelle. Das eine erzeugt in freier Luft bei 10.000 Volt Spannung einen Lichtbogenüberschlag. Berühmt wurde seine zweite Rekonstruktion. Sie entspricht einem 40 cm großen Glaskolben, in den zwei Metallteile hineinreichen. Und mit Hilfe einer Vakuumpumpe konnte bereits bei niedrigen Spannungen ein Leuchteffekt erzielt werden, der genau den Abbildungen im Hathor-Heiligtum entspricht. Garns Studien haben Peter Grasser und ich erstmals 1982 in unserem Buch Licht für den Pharao veröffentlicht. 1992 folgte der aktualisierte Band, das Licht der Pharaonen, in einem großen Münchner Verlag. Und zu diesem Zeitpunkt waren gerade die ersten Übersetzungsversuche der Denderer Hieroglyphen bekannt geworden, die zuvor in den 1980er Jahren noch fehlten. Das Thema kannten schon die alten Ägypter elektrischen Strom, sorgte für großes Medienecho. Inzwischen haben sich auch andere Techniker, Autorenkollegen und emsige Forscher mit dem Thema befasst. So wie einige Lösungsvorschläge angeboten, auch Erich von Däniken 1989 in seinem Buch Die Augen der Sphinx und in mehreren Fernsehsendungen. Aber wer mit kühnen Behauptungen an die Öffentlichkeit geht, mit Thesen also, die nicht der traditionellen Lehrmeinung entsprechen, muss immer mit Gegenwind rechnen. Das blieb auch mir nicht erspart. Seit dem Erstling Licht für den Pharao sind nun 28 Jahre ins Land gezogen. Was hat es da nicht alles an neuen Entdeckungen und neuen Erkenntnissen gegeben, die man Jahrzehnte zuvor für unmöglich hielt? Das Bild der Wissenschaft ändert sich ständig und wird sich auch weiterhin ändern. Natürlich gibt es auch in Sachen Dendera neue Erkenntnisse, die damals fehlten. Als Peter Grasser und ich die Tempelanlage besichtigten, standen wir in stockdunklen Gängen. Nur mit Taschenlampen oder im diffusen Kerzenschein konnte man die Bilderrätsel bestaunen. Vieles hat sich gewandelt. Dank ihrer glühbirnen Reliefs steht die Hathor-Kultstätte Dendera längst auf der Angebotsliste vieler Reisebüros. Die Anlage wird heute mit Scheinwerfern beleuchtet und Touristen können die Wunderwerke problemlos bestaunen. Zudem haben Linguisten die Texte genauer analysiert, wobei einzelne Passagen wie leuchtende Schlange und die exakte Nennung von Größe und verwendeten Materialien wie Kupfer und Gold mit der Elektrothese durchaus in Verbindung zu bringen sind. Dennoch wird unsere Studie von der klassischen Ägyptologie weiterhin empört zurückgewiesen. Was Kritiker dabei gerne übersehen, die Gelehrtenwelt ist sich untereinander über die Bedeutung der blasenförmigen Gebilde völlig uneins. Die Darstellungen werden unter anderem als abstrakte Schlangensteine, Kultobjekte, magische Zaubergeräte, Fantasiegebilde, Himmelsbarken oder so die jüngste Interpretation als Wiedergaben eines Sonnenzyklus gedeutet. Gemäß dieser These wird immerhin eingeräumt, dass die Abbilder etwas mit Licht zu tun haben müssen. Als Peter Grasser und ich 1980 Interviews mit Ägyptologen führten, in Wien, in Kairo und auch in Deutschland, war davon noch nichts zu hören. Im Internet wird das Thema nach wie vor kontrovers diskutiert und es kursieren wildeste Spekulationen und wenig schmeichelhafte Wortmeldungen, die oft unter der Gürtellinie angesiedelt sind. Viele blitzgescheite Skeptiker und übereifrige Entlarver halten die technische Auslegung der Dendera-Reliefs für blanken Unsinn, obwohl umgekehrt greifbare Gegenbeweise fehlen. Viele Hinweise, die für unsere Elektrothese sprechen, sind bisher in der Diskussion vernachlässigt worden. Etwa eine Reihe von Überlieferungen aus dem Altertum, wo ewig brennende Lampen und Wunderleuchten erwähnt werden und eine mythologische Bestätigung zu den glühlampenähnlichen Abbildungen gegeben wird. Peter Grasser, Ingenieur Gahn und ich hatten einen dritten Band, ein neues Licht für den Pharao, als Buchprojekt in Planung. Es sollte neue Funde, mythologische Erkenntnisse und erweiterte Deutungen von Kollegen berücksichtigen. Ebenso sollte sich das Buch mit den aktuellen Studien befassen, die dogmatische Ablehnung einer technischen Interpretation seitens der klassischen Ägyptologie hinterfragen und neue Aspekte für eine vorurteilsfreie Untersuchung aufzeigen. Das Vorhaben erlitt einen dramatischen Rückschlag, als 2005 Co-Autor Peter Grasser verstarb. Im selben Jahr erreichte Walter Gahn sein Pensionsalter, stand aber seiner Firma als ratgebender Experte bei kniffligen Technikproblemen noch gerne zur Verfügung. Die brisante Frage, ob die Pharaonenpriester, die ja letztlich Wissenschaftler ihrer Zeit waren, bereits mit elektrischem Strom hantierten, beschäftigte den Elektroingenieur auch im verdienten Ruhestand. Seine Unterstützung für ein neues Licht für den Pharao, das eine gemeinsame Ägyptenreise krönen sollte, war mir Anreiz und Auftrag zugleich. Dann 2008 der Schicksalsschlag, ein bösartiges Krebsleiden wurde diagnostiziert, ein Manuskript, Studien und eine Reise ins Tal der Könige war unter diesen Umständen nicht mehr zu denken. Im Morgengrauen des 20. Juni 2010, nur wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag, wurde Walter Gahn von seiner schweren Krankheit erlöst. Was er uns als Vermächtnis hinterlassen hat, ist und bleibt die erste geglückte technische Rekonstruktion zu den glühbirnenartigen Wandreliefs aus dem Hathor-Tempel von Dendera. Damit kommen wir zu Mystery-Fall Nummer 2. Wir bleiben noch auf dem afrikanischen Kontinent, machen aber einen Sprung weit in den Süden nach Broken Hill in Nordrhodesien, heute Kabwe in Sambia. Dort wurde im Jahre 1921 in einem Zink- und Eisenbergwerk etwas höchst Merkwürdiges gefunden. In 18 Meter Tiefe stieß der Bergmann Thomas Zwiegelaar auf menschliche Überreste, ein Oberkiefer, ein Kreuzbein, ein Schienbein und ein Oberschenkelknochen. Daneben lag ein Schädelfossil. Das Ungewöhnliche, der Fund hat ein fein abgegrenztes Loch auf der linken Seite. So, als würde es von einer Schusswaffe stammen. Auf der gegenüberliegenden Seite ist der Schädel so zerschmettert, als sei ein Projektil wieder aus dem Kopf ausgetreten. Was nicht dazu passt, sind neu bestätigte Analysen, wonach die Knochen von einem Urmenschen stammen, der jüngsten Altersdatierungen zufolge vor 130.000 Jahren gelebt hat. Heute liegt der Schädel im Naturhistorischen Museum in London, man kann ihn auch besichtigen. Die große Rätselfrage: Wie entstand das kleine Loch im Fossil? Handelt es sich um die ungewöhnliche Bisswunde von einem Raubtier? Oder haben wir es mit einem Bohrloch eines chirurgischen Eingriffs zu tun? Erklärungsversuche gibt es viele. Keiner konnte bislang überzeugen. Die Symptome der kleinen Fraktur sind seltsam. Kreisrund, glatt, mit scharfen Konturen. Der Durchmesser beträgt nur 5 mm. Das sauber abgegrenzte Loch erweckt den Eindruck, als sei der Urmensch von einem Hochgeschwindigkeitsgeschoss, etwa einem Gewehr oder einer Pistole, tödlich getroffen worden. Direkt gegenüber ist der Schädel großflächig aufgerissen. Genauso wie dies normalerweise bei einem Kopfschuss der Fall ist. Das Resultat ist ähnlich wie bei modernen Mordopfern. Die Kugel trifft auf den Kopf, hinterlässt im Knochen eine kleine Wunde, verliert den Großteil ihrer Bewegungsenergie und durchschlägt das Gehirn. Beim Auftreffen auf die gegenüberliegende Knochenwand zerfetzt das Projektil die Schädelpartie und reißt ein Loch von mehrfacher Größe der Einschussöffnung. Der Cape Man ist übrigens kein Einzelfall. Ein glattes, rundes Loch, das genauso einer Schusswunde gleicht, weist der Schädel einer ausgestorbenen Rinderart auf. Das Relikt wurde in Sibirien gefunden und ist nach Meinung russischer Paläontologen mindestens 4000 Jahre alt. Bei beiden Fossilien stellten Gerichtsmediziner fest, dass das kleine Loch nicht durch einen Steinwurf entstanden sein kann, da dieser das getroffene Knochengewebe viel stärker beschädigt hätte. Ein Speer oder Pfeil kommt also ebenso nicht in Frage, da diese wiederum charakteristische Spuren am Knochen hinterlassen, die jedoch fehlen. Hingegen zeigen die Verletzungen typische Eigenschaften, die ein Projektil einer Handfeuerwaffe verursachten würden. Soweit bekannt wurden die ersten Handfeuerwaffen im 14. Jahrhundert in Westeuropa entwickelt. Das waren wie die Kanonen Vorderlader. Pulver und Kugel musste mit einem Ladestock durch die Mündung und den Lauf gestopft werden, ein sehr umständliches Verfahren, bei dem es jedoch für die folgenden 500 Jahre blieb. Erst im 19. Jahrhundert kamen die ersten modernen Gewehre zum Einsatz. Kann es daher überhaupt sein, dass der Cape Man durch eine Faustfeuerwaffe ums Leben kam? Der Verstand sagt nein. Es sei denn, wir hätten es mit einem zeitgenössischen Opfer zu tun, das nach dem Attentat tief in der Erde vergraben wurde. Das wäre eine, in Anführungszeichen, vernünftige Erklärung. Doch alle Analysen der Paläontologen sprechen dagegen. Der Schädelbau mit seinen anatomischen Eigenschaften stammt nachweislich von einem Urmenschen. Schusswaffen in der Urzeit, undenkbar. Aber irgendwie müssen die eigenwilligen Verletzungsspuren aber entstanden sein. Anthropologen tippen auf eine seltene Krankheit. Der Mann von Broken Hill könnte an Akromegalie gelitten haben. Als Symptom dafür sehen Ärzte einen hormonell bedingten Riesenwuchs der Knochen, die unterschiedlich wachsen. Der amerikanische Schauspieler Richard Kiel, bekannt als Gegenspieler in den James Bond-Verfilmungen, Der Spion, der mich liebte und Moonraker, leidet an dieser seltenen und tragischen Krankheit. Während bestimmte Körperregionen an solchen Anzeichen leiden, verändern sich andere ganz normal oder gar nicht weiter. Nach dieser gewagten These soll der Schädel des Cabwe-Man über Jahre unkoordiniert auseinandergewachsen sein und schließlich im Endstadium der Krankheit zum Tod geführt haben. So eine der offiziellen Erklärungen. Für Laien hier kaum nachvollziehbar. Warum lediglich der Schädel von dieser heimtückischen Krankheit befallen sein soll. Die aufgefundenen Beinknochen, die ebenfalls dem Cabwe-Man zugeordnet werden können, zeigen diese Symptome nicht. Mir sind auch keine medizinischen Vergleichsfunde bekannt, wo ein menschliches Haupt explosionsartig durch Riesenwuchs regelrecht zerschmettert wurde. Eine andere ernst gemeinte Erklärung von offizieller Seite aus dem Naturhistorischen Museum in London klingt noch verrückter. Der Urmensch könnte von einem Meteoriten getroffen worden sein. Was soll man von solchen Verlegenheitsthesen ratloser Anthropologen halten? Ich zog einen hilfreichen Experten zu Rate, den Gerichtsmediziner und DNA-Spurenanalytiker Dr. Jan Kieslich von der Universität Salzburg. Sein Kommentar, was ich auf den Bildern erkennen kann, schaut tatsächlich wie ein Einschuss aus. Schränkt allerdings ein, dass die Fotos alleine nicht ausreichen, um das genau beurteilen zu können. Die Frage ist, ob das kleine Loch und die rechte aufgerissene Schädelseite wirklich eine gemeinsame Ursache besitzen. Kieslich ist skeptisch und vermutet, dass der Schaden am rechten Schädelknochen erst nach dem Tode erfolgte. Aber wie? Vielleicht bei der Bergung oder bereits in prähistorischer Zeit, aus rituellen Gründen, grübelt Kieslich und bietet noch eine These als Lösungsvorschlag an. Das Einschussloch, so meint er, könnte auch im Zuge eines Unfalls entstanden sein, etwa wenn der Urmensch von einer Anhöhe heruntergefallen ist und auf einen entsprechenden Gegenpart stürzte. Wäre eine Möglichkeit. Wenn der Schädel allerdings, wie behauptet, wirklich von innen heraus gesprengt worden ist, kann keine dieser Erklärungen zutreffen. Wenn sich also doch der erste Eindruck bestätigen sollte, also eine Schusswaffe im Spiel war, das müsste dann nicht zwingend ein modernes Hochgeschwindigkeitsgeschoss gewesen sein, erklärt Kieslich und denkt dabei an andere Projektile, die zum Beispiel mit einer Armbrust abgeschossen werden können. Richtig konstruiert kann damit eine Geschossgeschwindigkeit erzielt werden, die das Durchschlagsvermögen kleiner Handfeuerwaffen weit in den Schatten stellt. Tatsächlich hatten bereits römische Legionäre antike Schusswaffen im Gebrauch, die mit einer Armbrust vergleichbar sind und die eine enorme Durchschlagskraft hatten. Sie wurden mit einer Winde gespannt und verschoss kleine Bolzen gegen die Brustpanzer jener Tage wirkungslos waren. Waren Zeitgenossen des Cabwe-Man schon in der Lage, Waffen mit ähnlicher Wirkung herzustellen? Das scheint angesichts der zeitlichen Diskrepanz von 130.000 Jahren unvorstellbar. Stimmt das Geschichtsbild über unsere frühen Artverwandten? Besaßen Urmenschen womöglich bereits die Fähigkeit, einen treffsicheren Schussapparat zu konstruieren? Wurde der Cabwe-Man mit einer solchen Jagdwaffe getötet? Oder noch fantastischer, stand er einem Schützen mit einer Schusswaffe gegenüber? Und wenn ja, woher kam dieser? Hatte der Mann von Broken Hill vor seinem Tode womöglich Kontakt mit Besuchern aus dem Kosmos? Oder war der Mörder ein Zeitreisender aus unserer eigenen Zukunft, den es in die fernste irdische Vergangenheit verschlagen hatte? Das sind viele Fragen und genug Stoff für einen spannenden Science-Fiction-Thriller. Was unserem Urahn damals im südlichen Afrika wirklich passiert ist, bleibt bis auf Weiteres ungelöst. Wir kommen zum dritten Mystery-Fall, den ich vor Ort überprüft habe. Es geht um ein Relikt, das verblüffend an das sagenumwobene Schwert im Stein aus der berühmten Artus-Legende erinnert. Die abenteuerlichen Geschichten über den mythischen Heros und seinem Gefolge zählen zu den populärsten des Abendlandes. Höfische Literaten und Minnesänger sorgten dafür, dass die Heldentaten im Volk eine rasche Verbreitung fanden. Sie dienten im 12. und im 13. Jahrhundert als Vorbild für die Ideale des Rittertums. Als Schöpfer der Artus-Saga wird der englische Geschichtsschreiber Geoffrey du Maumont, um 1100 bis 1154 hat er gelebt, genannt. Er verfasste die 12-bändige Geschichte der Könige von Britannien und darin findet sich die erste umfassende Erzählung über König Artus. Die ältesten noch existierenden Handschriften der Historia stammen aus dem Jahr 1147. Die Abenteuer um König Artus, der angeblich im 5. oder 6. Jahrhundert lebte, mutet fantastisch an. Zweifel über ihren Wahrheitsgehalt sind verständlich. Was fehlt, ist ein echter Beweis, etwa ein handfester Gegenstand, der die Geschichten um ihn mit seiner Tafelrunde belegen könnte. Neben dem Gralsmythos zählt das Schwert im Stein zur wichtigsten Symbolik in der Artus-Legende. Demnach soll der junge Held zum König gekrönt worden sein, nachdem er ein magisches Schwert aus einem Felsen gezogen hatte, auf dem geschrieben stand: Derjenige, dem es gelingt, mich aus diesem Stein zu ziehen, soll von Geburt wegen König ganz Britanniens sein. So schildern es Artus' Berichte aus dem 13. Jahrhundert. Erstmals wird das Motiv Schwert im Stein beim französischen Dichter Robert de Boron, bis 1212 hat er gelebt, in seinem Werk Merlin genauer beschrieben. Das Erstaunliche, es gibt konkrete Hinweise, die für eine anfängliche italienische Verbindung zur Artus-Saga sprechen. Wir finden sie in San Galgano. Die mystische Gegend befindet sich im Zentrum der wildromantischen Toskana, südwestlich von Siena. Die Ortschaft liegt etwas abgelegen, besteht aus ein paar landwirtschaftlichen Betrieben, umgeben von Wiesen, Äckern und Wald. Sehenswürdigkeiten gibt es nur zwei, aber die haben es in sich. Einerseits die verfallene, dachlose, gotische Zisterzienserabtei aus dem 13. Jahrhundert, andererseits die Einsiedelei von Montesippi, ein ungewöhnlicher Rundbau mit einem erstaunlichen Freskenzyklus aus dem Leben des Ritters Galgano Ciudotti. 828 Jahre früher und ich wäre vielleicht dem Eremiten Galgano hier begegnet. Die Überlieferung weiß, dass der edle Ritter 1148 in Giustino, das ist der Nachbarort, geboren wurde, wo in der Dorfkirche noch heute eine angebliche wundertätige und bizarre aussehende Kopfrelikie verehrt wird. Als junger Mann fasste Galgano den Entschluss, in der Einsamkeit einen Weg zu Gott, der Natur und dem Sinn des Lebens zu suchen. In den Chroniken steht geschrieben, dass in jener Zeit der Erzengel Michael dem Ritter den Weg zum Montesippi gewiesen habe. Als Galganos Pferd scheute, stürzte er zu Boden. Plötzlich spürte er eine unsichtbare Macht, die ihm wieder auf die Beine half. Danach sprach eine engelhafte Stimme zu ihm, der er nicht widerstehen konnte. Sie führte ihn zur Spitze des Hügels, genau zu jener Stelle, wo heute die Rundkirche und das Kloster liegen. Hier hatte Galgano Visionen von einem runden Tempel, von Jesus, der Jungfrau Maria und den Aposteln. Er folgte den Anweisungen des Himmelsboten Michael, schwor dem Krieg und dem Waffengebrauch ab. Als Zeichen für den Start ins richtige Leben zog er sein Schwert und wollte es auf einem Stein zerschlagen. Doch zu seiner großen Verwunderung zerbrach es nicht, sondern verschwand fast bis zum Griff im Felsen und konnte nicht mehr herausgezogen werden. Archäologen vermuten, dass der Hügel bereits in der Antike ein heiliger Ort, eine Versammlungsstätte gewesen war. Fest steht, Galgano verließ den Ort nie mehr wieder. Der Eremit lebte in Armut, umgeben von Wölfen und anderen wilden Tieren. Und am 13. Dezember 1181 starb er im Alter von nur gerade 33 Jahren. Bereits wenige Monate später wurde mit dem Bau der Rotonda di Montesipi begonnen. Sie ist über Galganos Grab im architektonischen Stil der etruskischen Kultstätten errichtet worden. Im Inneren der Rotonda ragt aus der Fußbodenmitte der Fels mit dem Schwert hervor. Und das ist wirklich erstaunlich. Bei missglückten Versuchen, das Schwert aus dem Stein zu ziehen, war es in der Vergangenheit leider immer wieder zu Beschädigungen gekommen, zuletzt im Jahr 1991. Um neue Vandalenakte zu unterbinden, wird der Platz seither von einer durchsichtigen Plexiglashülle geschützt. Die wichtigste Frage: Wie alt ist das Schwert? Steckt es wirklich bis zur Spitze im Stein oder sollte nur ein abgebrochener Griff diese Illusion vermitteln? Im Jahr 2001 belagerten Spezialisten der Universität Padua mit einem speziellen Bodenradar das Galgano-Heiligtum. Geräte dieser Art werden üblicherweise zum Aufspüren unterirdischer Hohlräume verwendet. Hier ging es darum festzustellen, ob und wie weit das Schwert im Stein steckt. Das Ergebnis verblüffte alle Experten. Galganos Waffe reicht tatsächlich tief in den Fels hinein, ohne dass kleine Zwischenräume vorhanden wären. Das Schwert wurde mit aller Kraft in den steinharten Fels gerammt, als wäre er Butter. Eine logische Erklärung dafür fehlt. Und was das Alter betrifft, Professor Lucio Carlascelli, Chemiker der Universität von Pavia, ließ metallurgische Tests durchführen. Die Sensation, das Schwert konnte auf das Jahr 1180 zurückdatiert werden. Es ist also tatsächlich so alt, wie behauptet. Und damit wird eine kühne These untermauert. Die Quelle zur Legende vom Schwert im Stein stammt offenbar nicht, wie bisher angenommen, aus keltisch-walisischen Überlieferungen, sondern aus der Toskana. Der französische Autor Chrétien de Troyes, 1150 bis 1190, und der deutsche Dichter Wolfram von Eschenbach, 1170 bis 1220, haben die berühmtesten Versionen von Artus, der Tafelrunde und dem Heiligen Gral verfasst. Das Steinmysterium um Sir Galgano geschah jedoch nachweislich um einige Jahre früher. Für italienische Gralsucher steht deshalb fest, die Schwerterzählung wurde erst später zur Legende um König Artus hinzugefügt. So, damit kommen wir zu Fall Nummer 5. Er führt in die Vorarlberger Region Bürserberg, wo es versteinerte Rätsel auf dem 1300 Meter hohen Cengler-Plateau zu bestaunen gibt. Das sind massive Steinblöcke, die wie Perlenschnüre aufgereiht im Gelände liegen. Daneben Steinkreise mit geometrischen Anordnungen und mysteriöse Kraftfelder, die seit ihrer Entdeckung durch den österreichischen Routengänger Gerhard Pirchel immer wieder für Diskussionen sorgen. Der Strahlenjäger suchte Wasseradern und fand stattdessen künstlich gelegte unterirdische Kraft- und Orientierungslinien. Sie führen zu Menhiren und uralten Steinkreisen, die von Genies der Vorzeit genau auf die jeweiligen Fixpunkte gesetzt wurden. Pirchel nannte diese Kraftsteine Rätiersteine und Adernsterne. Sie bilden eine Art urzeitliches GPS-Navigationssystem. Unterstützt wird Pirchel bei seinen Arbeiten von vielen Forschern, darunter dem ehemaligen Bürserberger Bürgermeister Karl Fritsche, der selbst radiästhetische Studien betreibt. Auf dem Regentreff 2007 hatte ich erstmals über Pirchels Entdeckungen und meine Recherchen vor Ort berichtet. Im Zentrum des auffälligsten Steinkreises steht ein gewaltiger Menhir, der mit etwas Fantasie die Formen einer Mutter mit Kind erkennen lässt. Und hier kam es bei einer Tagung an der auch etliche Wissenschaftler, darunter durchaus auch skeptische Zeitgenossen, teilnahmen, zu einer außergewöhnlichen Aufnahme mit einer Digitalkamera. Der Zeitpunkt steht genau fest. Es war der 2. September 2004 um 15.20 Uhr. Auf dem Bild sieht man Tagungsteilnehmer um den Steinkoloss versammelt. Und das Unbegreifliche, aus dem Mittelstein steigt 15 bis 20 Meter hoch eine Lichtfontäne mit blau-violetter Aura zum Himmel empor. Gibt es eine harmlose Erklärung für das Phänomen oder wurden durch einen glücklichen Umstand aufsteigende Erdstrahlen sichtbar gemacht? Das ist dieses Bild. Karl Fritzsche und sein Team versicherten mir, dass an der Aufnahme nichts manipuliert worden ist. Trotzdem zeigt das Bild meterhohe Lichtflammen. Was also ist die Ursache dafür? Der Meteorologe und Blitzforscher Dr. Alexander Keul von der Universität Salzburg, damit von mir konfrontiert, ist skeptisch. Er meint, dass es sich bei dem blauen Licht um eine Rückspiegelung bzw. Reflexion der Mittagssonne handeln könnte. Anders sieht es der Berufsfotograf Bernhard Möstl, den ich um fachmännischen Rat gebeten hatte. Ihn überzeugt die Spiegelungsthese nicht. Zitat: Das sieht sehr ungewöhnlich aus. Möglich wäre, dass dieser Stein tatsächlich solche Energie ausgestrahlt hat und der Chip darauf angesprochen hat. Licht ist ja letztlich nichts anderes als Energie und der Film bzw. Chip reagiert auf eine bestimmte Wellenlänge. Zur Erklärung, im Grunde sind Licht- und Radiowellen das gleiche, nur auf einer anderen Wellenlänge. Auf das eine reagiert das Radio, auf das andere der Chip. Mit Infrarotfilmen ist es ja auch möglich, Dinge sichtbar zu machen, die man mit dem freien Auge nicht sehen kann. Eine Spiegelung erinnert der Effekt eher weniger, zumal die Form der Lichtsäule wie Flammen aussieht. Und wenn dieses Leuchten nur auf dem Foto zu sehen war, und das ist so, dann kann es keine Lichtspiegelung gewesen sein, sondern war Licht in Schwingungsbereichen, die nur der Chip registriert hat. Karl Fritzsche und seine Kollegen haben in Experimenten schon mehrmals versucht, den Fotoeffekt zu wiederholen. Bisher ist es ihnen nicht gelungen. Doch so schnell geben die Strahlenjäger von Bürserberg nicht auf. Gerhard Birkel hat herausgefunden, so verriet mir Fritzsche, an welchen Tagen die besten Chancen dafür bestehen. Mit dem Sonnenstand hat das nichts zu tun, sondern mit an bestimmten Tagen verstärkten Feldaktivität. Der Bürserberger Altbürgermeister berichtet noch von einem weiteren Phänomen, das im Zuge der radiästhetischen Forschungen entdeckt wurde. Bei den Steinkreisen wurden aufsteigende und absteigende Kraftfelder lokalisiert. Bei Messungen zeigt sich, dass beinahe jeder Mittelstein einen Sektor besitzt, wo die Kraftfelder nach oben ziehen, während gegenüber auf der anderen Seite des betreffenden Steines eine Kraft nach unten zieht. Wir haben das getestet, das Ergebnis ist frappant. Ein Mensch, der sich mit ausgestreckten Armen im aufsteigenden Abschnitt befindet, kann nur mit der Überwindung der ihm eigenen Körperkraft nach unten gedrückt werden. Der umgekehrte Effekt ist auf der gegenüberliegenden Seite am absteigenden Kraftfeld zu beobachten. Dort klappt der Arm fast von selbst nach unten, sobald er von einem Menschen mit sanftem Druck berührt wird. Klarheit darüber können nur weitere Forschungen bringen. Das gilt ebenso für das wahrscheinlich größte Naturwunder in der Umgebung. Nur wenige Kilometer von dem geheimnisvollen Steinkreisen entfernt, nahe der Arlberger Schnellstraße S16, stieß Gerhard Birkel auf eine starke Bündelung unterirdisch verlaufender Kraftlinien. Mit Lebensmittelfarbe wurden die aufgespürten Strahlen an der Erdoberfläche sichtbar gemacht. Und zum Vorschein kamen monumental Bilder, die in ihren komplexen Dimensionen, ähnlich wie die Kornkreismuster oder auch, gestern haben wir es gehört, wie die Linien und Bilder von Nazca, am besten aus der Vogelperspektive zu erfassen sind. Vor wenigen Jahren wurden auch in anderen Regionen im Alpenraum riesige Strahlenmuster erkannt. So etwa bei radiästhetischen Untersuchungen am Sattel Hochstuckli im Schweizer Urkanton Schwyz. Die Gegend ist von der Gemeinde zu einem Art Kraftlehrpfad umfunktioniert worden, den ich im Sommer dieses Jahres umwanderte. Dabei kam ich auch an jenem Platz vorbei, bei dem Gerhard Birchl meist rechteckige Figuren aufspürte. Ob sich dahinter Grundrisse möglicher Gebäude verbergen, ist unbestimmt. Die archäologischen Grabungen konnten jedenfalls nicht bestätigen, dass es sich um Grundrisse von Behausungen handelt. Aber um was dann? Hingegen wurde von Routengängern ermittelt, dass hier in der Vorzeit von irgendjemand Parzellen frei von störender Strahlung geschaffen wurden. Es wurde nämlich festgestellt, dass sich innerhalb einer solchen Parzelle der Organismus in kurzer Zeit erholt. Das Problem bei der ganzen Geschichte, wissenschaftlich gesichert, sind die Phänomene nicht. Die Adernsterne und ihre Position lassen sich bisher ausschließlich mittels Pendel oder Einhandroute finden und von anderen Steinen unterscheiden. Besonders mysteriös muten sichtbar gewordene Pflanzenbilder und Schriftbilder in monumentaler Größe an. Seit Jahren tüftelt Entdecker Gerhard Birchl gemeinsam mit Linguisten noch an einer verständlichen Übersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen weisen sie auf ein westgriechisches Alphabet hin, wie es von den Etruskern, den Rätern und Kelten im südlichen Alpenraum verwendet wurde. Das ist auch wissenschaftlich durchaus gesichert. Von wem wurden die Strahlenpiktogramme wann und wie in den Alpen angelegt? Eine plausible Erklärung für das faszinierende Phänomen fehlt nach wie vor. Bleiben wir noch beim Thema rätselhafte Bildmotive und kommen somit zum Fallbeispiel Nummer 5. Interpretieren wir das Gesehene stets richtig? Im globalen Google-Zeitalter von Internet, digitaler Fotobearbeitung und einer manipulierten Bilderflut darf das ernsthaft bezweifelt werden. Kuriose Fotomontagen und gefälschte Videos präsentieren sich in täuschender Echtheit. Für den Laien, aber auch für Journalisten und Forscher sind diese Meisterwerke nicht immer sofort aus Betrug, Scherz oder Fehlinterpretation zu entlarven. Ein Beispiel: Als ich vor Jahren ein Foto zu Gesicht bekam, das einen Astronauten auf einem Kirchengewölbe zeigt, war ich fasziniert und misstrauisch zugleich. Liebend gern wollte ich die Vorlage dazu im Original betrachten. Im Sommer letzten Jahres hatte ich endlich Gelegenheit dazu in der zentralspanischen Stadt Salamanca, 200 Kilometer nordwestlich von Madrid. Ich besuchte den Dom, der aus zwei Kernbauten besteht. Zum einen die alte Kathedrale aus der Zeit des 12. und 13. Jahrhunderts und zum anderen die neue Kathedrale aus dem 16. Jahrhundert. Und tatsächlich, der sogenannte Kirchenastronaut existiert. Er ist nur etwa 25 cm groß. Man kann den Gnom inmitten der vielen Verzierungen leicht übersehen. Auf der linken Seite am Puerta da Ramos genannten Tor schwebt er eingemauert in fast 3 Meter Höhe. Aber wie ist das möglich? Das alte Gotteshaus ist 800 Jahre alt. Der Beweis für präastronautische Eingriffe, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Erst vor wenigen Jahren wurde aufgedeckt, dass die kleine Skulptur bei Renovierungsarbeiten im Jahre 1992 hinzugefügt worden war. Bildhauer hatten sich einen Scherz erlaubt. Ein Trugbild, aber originell. Aber es gibt sie tatsächlich, Kunstwerke nämlich, deren Entstehung bis heute ungeklärt ist. Wir finden sie im religiösen Bereich auf Ikonen und Reliquien, die der Überlieferung nach nicht von Menschenhänden gemacht sind. Gemeint sind also Bildnisse, denen eine wundersame Herkunft nachgesagt wird, weil sie angeblich ohne Zutun von Menschen entstanden sind. Der griechische Fachausdruck dafür lautet Acheiropoit. Berichte über Bilder mit übernatürlichem Ursprung sind keine Erfindung des Christentums. Die Mythologie liefert Beispiele dazu, die weit in die Antike zurückreichen. Da man ihre Entstehung nicht erklären konnte, mussten sie dem allgemeinen Glauben nach vom Himmel gefallen sein. Der römische Philosoph Cicero, 43 vor Christus ist er verstorben, erwähnt in seinen Schriften ein nicht von menschlicher Hand gemachtes Bild, das sich im Besitz der Göttin Ceres befand, im Tempel der Artemis in der altgriechischen Stadt Ephesus, heute Türkei, etwa 70 Kilometer von Izmir entfernt, südlich, soll ebenso ein Bild existiert haben, von dem eine außerirdische Herkunft behauptet wird. Das gleiche gilt für ein hölzernes Idol der Göttin Athene. Um 520 vor Christus soll sich das ominöse Kultbild in der Akropolis von Athen befunden haben, nachdem es der Sage nach von Gottvater Zeus vom Himmel warf. Ein Wunderbild, das in jüngster Zeit immer wieder für Diskussion und Aufregung sorgt, befindet sich im Kapuzinerkloster von Manopello, hoch droben in den italienischen Abruzzen. Kirchenhistoriker bringen es mit der Legende vom Schweißtuch der Veronika in Verbindung. Das Bild zeigt das Gesicht eines bärtigen Mannes mit geöffneten Augen. Erstmals bezeugt wird es in einem Text aus dem Jahre 1638. Nach einer älteren Sage soll es bereits 1506 in der Kirche von Manopello gelegen haben. Hände eines Engels, so der Originaltext, hätten das 17,5 mal 24 cm große Tuch gebracht, heißt es kryptisch. Die Bevölkerung nennt das himmlische Geschenk Volto Santo, übersetzt heiliges Antlitz. Das Tuch ist in einer doppelseitig verglasten Monstranz geschützt und seit 1960 zusätzlich in einem Tresor über dem Altar ausgestellt. Zuvor lag es eher unbeachtet in einem dunklen Eck des Seitenaltars. Schleierhaft ist seine Beschaffenheit. Es besteht aus hauchdünner Muschelseide, die in der Antike das kostbarste Gewebe war. Der Stoff gilt als nicht bemalbar. Trotzdem zeigt das Tuch auf der Vorderseite und spiegelverkehrt auf der Rückseite ein farbiges Porträt. Im Gegenlicht wird es transparent wie eine klare Fensterscheibe und das Abbild verschwindet scheinbar im Nichts. In der Kirche hinter dem Allerheiligsten führen Stufen zum Podest, wo ein Anblick, so quasi auf Tuchfühlung, mit der Rückseite des Volto Santo ermöglicht wird. Nur wenige Zentimeter durch eine Glasscheibe gedrängt, wirken zumindest Teile des Bildes wie gemalt. Die Proportionen sind etwas windschief wiedergegeben und der leicht geöffnete Mund mit sichtbaren Zähnen stört die Harmonie. Untersuchungen direkt am Stoff waren bisher aber nicht möglich. Und zwar deshalb, weil die Mönche weigern sich, das Tuch aus der Monstranz herauszunehmen. Sie haben die Befürchtung, es könnte sich in Luft auflösen. Schon einmal soll es zu einem solchen Effekt gekommen sein, als man 1703 den Holzrahmen austauschen wollte. Erzählt wird, dass damals das Gesicht wie durch Zauberhand verschwunden sei. Erst als man den Rahmen wieder geschlossen hatte, sei auch das Gesicht wieder erschienen. Das magische Lichtbild ist einem Hologramm nicht unähnlich. Es porträtiert wie das berühmte Grabtuch von Turin, offenbar dieselbe Person, ist aber doch etwas anderes. Während das Leichentuch in Turin eher an ein Fotonegativ erinnert, scheint der Schleier von Manopello eine Art Diapositiv zu sein. Aber wann und von wem wurde es wozu angefertigt. Damit kommen wir zu Fall Nummer 6 und der Frage, ob man der Zeit ein Schnippchen schlagen kann. Gibt es Plätze auf unserer Erde, wo mit Sesam öffne dich ein Zeitportal aktiviert werden kann? Wundersame Orte, wo die Uhren manchmal anders ticken? Das klingt unglaublich. Gleich ein ganzes Dutzend übersinnlicher Pforten in die Anderswelt soll es rund 150 Kilometer südwestlich von Regen geben, nämlich in der Alpenregion Salzburg, eingebettet zwischen den Ortschaften Grödig und Berchtesgaden. Hier im deutsch-österreichischen Gebiet erhebt sich majestätisch der sagenumwobene Untersberg. Die Bergregion umfasst rund 70 Quadratkilometer. Höchster Gipfel ist der bayerische Hochthron mit fast 2000 Meter. Wissenschaftliche Erkundungen durch Alpinisten und Höhlenforscher folgten erst im 19. Jahrhundert. Bisher wurden mehr als 400 Höhlen entdeckt. Etliche der teils kilometerlangen und weit verzweigten Hohlräume sowie schwer zugängliche Schluchten sind nach wie vor unerforscht. Um das Innenleben des Untersbergs ranken sich seit uralten Zeiten kuriose Sagen. Man erfährt von Leuten, die angeblich Kontakte mit Zwergen und spukhaften Gestalten hatten. Menschen sollen im Inneren des Untersbergs ein Zauberreich erblickt haben, von dem sie später nach ihrer Rückkehr in die reale Welt in märchenhaft anmutenden Schilderungen zu berichten wussten. Sind diese Überlieferungen immer bloß Fantasie, Halluzinationen und fehlgedeutete Naturerscheinungen? Oder könnte doch mehr dahinter stecken? Sind Anomalien im Raumzeitgefüge für die auftretenden Phänomene verantwortlich? Spekuliert wird darüber schon lange. Einige sagen erzählen von geheimnisvollen Türen, von Felswänden, die selten sichtbar geworden sind und sogleich auch wieder verschwunden seien. Was beim Untersbergphänomen auffällt und stutzig macht, die behaupteten Begegnungen mit fremden Wesen und wahrgenommenen Zeitverschiebungen wiederholen sich seit vielen Jahrhunderten bis hinein in die Gegenwart. Und die Erlebnisberichte erinnern vielfach an die sogenannte Lazarus-Geschichte. In ihr könnte der Schlüssel zur Wahrheit liegen. Die Handlung wird je nach Bild und Handschrift in die erste Hälfte des 16. oder 17. Jahrhunderts verlegt. Die Dokumente befinden sich im Salzburg-Museum, im Salzburger Landesarchiv und in Privatbesitz. Soweit bekannt existieren 18 Versionen, die alle erst im 18. Jahrhundert niedergeschrieben wurden. Der Kern der Erzählungen ist immer gleich. Ein Mönch führt Lazarus ins Berginnere, wo ihm eine verborgene Welt offenbart wird. In allen Fassungen bezieht sich das Geschehen auf weit zurückliegende Ereignisse. Demnach könnten ältere Urtexte existiert haben. Ob verschollen, noch nicht entdeckt oder vernichtet, sei dahingestellt. Das heißt, im Alter von 65 Jahren, kurz vor seinem Ableben, soll Lazarus seine persönlichen Notizen mit den geschilderten Erlebnissen seinem Erben anvertraut haben. Der deutsche Sagenforscher Leander Betzold bemerkt dazu, er hinterließ einen ehelichen Sohn, Johann, einen zu Bergheim bei Salzburg ansässigen Bauern, der später jedem gern mitteilte, was sein Vater im Untersberg gesehen hatte. In der ältesten Handschrift mit dem Titel Die Prophezeiung, so im Untersberg zu Reichenhall geschehen ist, im 1523. Jahr, erzählt Lazarus Günzner in der Ich-Form. Gegen anderen Auslegungen bedeutet dies, der Autor berichtet aus erster Hand, ist selbst der Erzähler und gibt persönlich wieder, was er mit eigenen Augen gesehen hat und für wahr hält. Das spricht meines Erachtens dafür, dass Lazarus Günzner tatsächlich selbst der Verfasser der Texte ist. Mehr noch, Lazarus nennt Personen, die mit ihm gemeinsam eine verblüffende Entdeckung auf dem Untersberg bezeugen. Bei meinen Recherchen stieß ich auf die Originalchronik, die im Salzburg Museum unter der Archivnummer Handschrift 2398 aufbewahrt wird. Sie enthält 21 alte Illustrationen. Wir erfahren, dass der Stadtschreiber Gehilfe mit seinen Kollegen im Herbst über eine tiefe Klamm nahe dem Hochthron marschiert ist. Sie entdeckten eine Aushöhlung und staunten über eine mysteriöse Schrift, die mit silbernen Buchstaben in den Fels graviert war. Daheim diskutierten sie über Sinn und Inhalt, konnten sich aber keinen Reim daraus machen. Also wurde Lazarus Günzner neuerlich auf den Berg geschickt und diesmal allein, um eine exakte Abschrift auf Papier zurückzubringen. Das macht Lazarus. Er findet die Stelle wieder und schreibt die Buchstabenkombination genau auf. In der ältesten Lesart erinnern die Zeichen und Symbole an einen geheimen Computercode. Wie er lautet, sehen Sie jetzt im Bild, das muss ich jetzt nicht also wiederholen, diesen kryptischen Buchstabensalat. Aber was bedeuten diese Zeichen? Sind sie lediglich Nonsens oder enthalten sie den Schlüssel zum Verständnis des Untersberg-Mythos? In späteren Fassungen fehlt der Abdruck der Geheimsymbole. Oder er wird im Sinne christlicher Glaubensvorstellung völlig verändert mit dem lateinischen Ausdruck Surget Satum wiedergegeben. Das steht für aufgehen wird, was gesät wird. Davon ist in der Variante von Lazarus Günzner aber nichts zu lesen. Wie immer man es dreht und wendet, der echte Untersberg-Code wartet nach wie vor auf seine Enthüllung. Was geschah mit Lazarus nach beendeter Abschreibarbeit? Aus der Schrift erfahren wir, dass es zu spät für die Heimreise war. Die Nacht brach hinein und Lazarus entschied sich, in der Klamm zu übernachten. Als er früh morgens am nächsten Tag erwacht, kommt es zu einer überraschenden Begegnung mit einem Mönch. Die Gestalt in der Kutte weiß, wer der Schreiberling ist, denn sie begrüßt Lazarus mit seinem Namen, obwohl sich die beiden zuvor noch nie begegnet sind. Der ominöse Mönch führt den verblüfften Lazarus in den Wunderberg, nachdem sich eine eiserne Felstüre geöffnet hatte. Beim Betreten des geheimnisvollen Labyrinths wird Lazarus nachdrücklich aufgefordert, während seines Aufenthalts im getarnten Höhlenreich stumm zu bleiben, selbst dann, wenn er von Bewohnern des Berginneren angesprochen wird. Es ist nur erlaubt, mit dem Mönch Gespräche zu führen. Dieser diktiert Lazarus, er soll sich alles, was er sieht, ganz genau merken. Und auch der Faktor Zeit spielt wieder eine wesentliche Rolle. Denn Lazarus muss wissen, dass es beim Eintritt in die Unterwelt exakt 7 Uhr ist. Warum ist das alles wichtig? Wäre es bloß ein fiktiver, belangloser Märchentext, benötigt es dieser strengen Unterweisung nicht. Zumindest könnte der Geschichtenleser vom Autor erwarten, dass der Sinn dieser Belehrung auch erklärt wird. Lazarus Günzner schildert in seinen Aufzeichnungen, wie er von dem Ordensbruder immer weiter ins Höhlenlabyrinth des Untersbergs gelotst wird. Dort kreuzen spukhafte Gestalten aus, wortwörtlich, aus einer anderen Zeit seinen Weg. Er erblickt prächtige Gebäude, gelangt durch 12 geheime Pforten zu sonderbaren Orten, wo er in Bibliotheken verweilt. Hier wird ihm aus alten Büchern mit fremden Schriftzeichen vorgelesen. Es sind düstere Zukunftsprognosen, die Lazarus Günzner erfährt. Alles wirkt auf ihn wie eine Projektion aus dem realen Leben. Und doch ist Lazarus die Sache nicht geheuer. Denn er schreibt, mich hat gedünkt, ich wäre im Himmel. Ist Lazarus untergetaucht in eine getarnte Spiegelwelt, die parallel zur fassbaren Wirklichkeit existiert? Die Handschrift vermerkt, dass Lazarus Günzner eine Woche im Untersberg verbrachte. In dieser Zeit muss er keinen Hunger leiden. Er wird wohlgehalten mit Essen und Trinken, während die Untersbergbewohner selbst keinen Appetit verspürten. Waren die wahrgenommenen Geschöpfe feinstofflicher Natur und benötigten deshalb keine Nahrung? Schließt man Schwindel, Halluzination und Traumerlebnis aus, dann ergeben sich drei Hypothesen, eine fantastischer als die andere. Erstens, Lazarus Günzner hatte an der Todestür angeklopft und war klinisch tot, unternahm eine Seelenwanderung mit Geisterkontakten und kehrte danach wieder zu den Lebenden zurück. Zweitens, er ist einer Raumverzerrung zum Opfer gefallen, fiel unfreiwillig in ein Zeitloch und fand sich als eine Art Zeitreisender in einer anderen Dimension wieder. Oder drittens, Parallelweltler, die zeitgleich zur bestehenden Realität existieren, manifestierten sich vor seinen Augen. Dazu passt der Auftakt der Geschichte. Bevor es in die Anderswelt geht, wird Lazarus nämlich aufgefordert, seinen Hut auf eine Bank vor dem Portal zu legen, denn, wortwörtliches Zitat, so magst du wiederum heraus oder willst du gar hierinnen bleiben. Und Lazarus soll sich gut merken, dass eine mysteriöse Turmuhr 7 Uhr geschlagen hat. Was das Ritual bedeutet, erfährt weder er noch der Leser. Bei der Rückkehr das gleiche Szenario. Der Uhrzeiger steht wie bei seinem Eintritt auf 7 Uhr. Er muss den Ort verlassen, sofern er nicht für immer im Untersberg bleiben will. Als er sich von der Spiegelwelt trennt, liegt sein Hut völlig unverändert auf der Bank. Originalzitat, wie ich ihn hingelegt habe, obwohl angeblich inzwischen eine Woche vergangen war. Kein Regen, kein Windhauch, nichts hat den Hut vom ursprünglichen Platz gefegt, so als hätte er ihn eben erst hingelegt. Lazarus wird abermals ermahnt, sich alles, was er an Weltfremden gehört und gesehen hat, genau zu merken und fleißig aufzuschreiben. Und er erhält den ausdrücklichen Befehl, wenn ihm sein Leben lieb ist, dann darf er vor Ablauf von 35 Jahren niemandem davon erzählen. Wieder ein Zeiträtsel, das schleierhaft bleibt. Warum der jahrzehntelange Maulkorb? Und weshalb wäre sein Leben gefährdet, wenn er sich nicht daran halten würde? Das bleibt eines der vielen Rätsel in der Überlieferung. Lazarus jedenfalls hält sich an das strikte Gebot. In späteren Versionen heißt es, dass ihn Stadtpfarrer und Stadtschreiber wegen seiner langen Abwesenheit zur Rede stellten. Aber Lazarus schwieg und übergab ihnen nur die Abschrift des unlesbaren Schriftzugs, der mit silbernen Buchstaben an einer Untersberger Felswand eingraviert war. Niemand konnte diesen magischen Zauberspruch bis heute entschlüsseln. Könnte das Fazit aus der Übersetzung sinngemäß lauten, ihr Menschen der anderen Realität seid im Multiversum nicht alleine? Den letzten Mystery-Fall Nummer 7 habe ich bisher noch nirgendwo veröffentlicht. Es geht um eine seltsame Entdeckung in einem Franziskanerkonvent. Die seltsame Geschichte nimmt ihren Anfang an einem wundersamen Platz in der Siedlung von Bethlehem, der für Christen als Geburtsstätte Jesu gilt. Keine Stallung, sondern eine Grotte, die seit dem 2. Jahrhundert mit dem Christkind in Verbindung gebracht wird. Mitten im heutigen palästinensischen Autonomiegebiet, etwa 9 Kilometer südlich von Jerusalem. Mit der Herrschaft von Kaiser Konstantin und seiner Mutter Helena wurde Bethlehem endgültig als heilige Stätte des Christentums festgelegt. Im Laufe der Jahrhunderte kam es um den Geburtsplatz Christi immer wieder zu Auseinandersetzungen. Und zwar zwischen den unterschiedlichen Konfessionen. 1757 wurde endlich eine Regelung getroffen. Und seither gehören der Hauptaltar und die rechten Seitenaltäre des Heiligtums den orthodoxen Griechen und zwei Seitenaltäre links den orthodoxen Armeniern. Den lateinischen Katholiken blieb neben dem Dreikönigsaltar noch der silberne Stern unter dem Geburtsaltar. Er soll genau jene Stelle markieren, wo Jesus einst geboren wurde. Die katholische Kirche hatte das silberne Mal 1717 im Marmorboden der Grotte angebracht. 1847 wurde das Original entfernt und nur wenige Jahre später durch Sultan Abdülmecid I. neu gestiftet. Der Stern trägt eine lateinische Inschrift, die übersetzt lautet: Hier wurde Jesus Christus von der Jungfrau Maria geboren. Seine 14 Zacken stehen symbolisch für die 14 Geschlechter im Stammbaum Jesu. Wer heutzutage am Weihnachtsabend nach Bethlehem pilgert, gelangt durch einen nur 1,20 Meter hohen Eingang über schmale Treppen hinunter in die Grotte, wo unter dem Geburtsaltar die Stelle mit dem Stern für kurze Momente gezeigt wird. Und was die wenigsten Gläubigen ahnen, sie sprechen ihr Gebet aller Wahrscheinlichkeit nach vor einer angefertigten Kopie. Aber wo ist das Original? Die Spur führt ins spanische Santiago de Compostela, eine weitere wichtige Wallfahrtsstätte der Christenheit. 200 Meter von der dortigen Kathedrale entfernt kann man sich bequem im Convento de San Francesco einquartieren. Teile des ehrwürdigen Franziskanerklosters werden als Hotel genutzt. Das gemütliche Klosterhotel beherbergt einige Besonderheiten. Den Sitz der Verwaltung der Franziskaner für die Provinz Santiago, das Studienzentrum für Philosophie und Theologie, ein Kulturzentrum und eine Obdachlosenherberge sowie eine bedeutende Bibliothek mit 80.000 Werken, die bis ins frühe Mittelalter zurückreichen. Auch eine alte Wäscherei gibt es, die zu einem Schwimmbad umfunktioniert wurde. Er steht Gästen für beschwingte Wasserfreuden zur Verfügung, sofern man sich in dem großen Gebäudekomplex nicht verirrt. 2009 war mir eben dies auf einer meiner Reisen widerfahren. Statt im Schwimmbad landete ich mit meiner Partnerin unverhofft im ehemaligen Kreuzgang des Konvents. Staunend blickten wir durch eine Glasvitrine und starrten zu unzähligen kostbaren Exponaten. Wir waren im wenig bekannten Museo de Terra Santa gelandet, im Museum des Heiligen Landes, das seit 1993 Kunstschätze von dort aufbewahrt und zu bestaunen sind. Ein Mann im Ausstellungsbereich wird auf uns aufmerksam. Wir fragen ihn, ob das Museum noch geöffnet sei. Der sympathische Herr nickt freundlich und fordert uns zum Eintreten auf. Seltsamerweise sind wir die einzigen Besucher. Dann die nächste Überraschung: Der Hüter des Museums spricht fließend Deutsch. Sein Name Rory Suarez. Er ist Jude, hat in Deutschland studiert, lebt in Spanien und hat eine tiefe Verbundenheit zu seinen hebräischen Wurzeln. Die lange und bewegte Geschichte des Heiligen Landes und des Nahen Ostens liegt ihm ganz offensichtlich am Herzen. Stundenlang nimmt er sich in der Folge Zeit, um uns die wertvollen Bestände seines Museums zu zeigen und zu erklären. Und zu entdecken gibt es hier wahrlich erstaunliche Dinge. Wir erblicken fortschrittliche Steinwerkzeuge des Homo erectus, die vor 800.000 Jahren im heutigen Israel hergestellt worden sind. Stehen vor einer Vitrine mit den ältesten Gebrauchsgegenständen, die der moderne Homo sapiens geschaffen hat, und wundern uns über Keramikobjekte in grotesker Götter- und Tiergestalt. Wir erfahren, dass die meisten ausgestellten Exponate direkt aus dem Heiligen Land stammen. Der Franziskanerorden hat sie in den biblischen Städten zusammengetragen und im Zuge der Pilgerreisen gelangten sie schließlich nach Santiago de Compostela. Ein Schwerpunkt der Ausstellung sind originale Funde aus der Zeit Jesu. Dazu zählt der Rest einer Pipeline des Aquädukts von Pontus Pilatus, Grabbeigaben in Form von kleinen Glasfläschchen, die trauernde Frauen mit ihren Tränen füllten, oder Öllämpchen mit dem Porträt eines bärtigen Mannes mit haarigem Strahlenkranz, den man mit etwas Fantasie als Heiligenschein deuten könnte. Als wir durch die Gänge streifen, bleibe ich bei einem Sockel stehen, auf dem Marmorplatten mit einer Vertiefung und einer metallischen Sternverkleidung zu sehen sind. Der Geburtsstern von Bethlehem. Die Steinfragmente liegen frei, es gibt keine schützende Vitrine. Weder im Katalog noch beim Ausstellungsstück sind erklärende Worte angebracht. Aber das kann doch nicht das Original sein, frage ich verblüfft. Unser Museumsguide lächelt verschmitzt und versichert, doch, das ist das Original. Ich kann es nicht glauben, frage nochmals nach. Aber Suarez wiederholt die ungeheuerliche Aussage in bestem Deutsch. Das ist das Original. Zurück in Wien wende ich mich im September 2010 erneut an Rory Suarez. Diesmal schriftlich. Nicht zuletzt bitte ich ihn um eine schriftliche Bestätigung, dass es sich beim Jesus-Geburtsstern im Franziskanermuseum von Santiago de Compostela tatsächlich um das Originalstück aus Bethlehem handelt. Die Antwort des Museumskurators auf diese und viele weitere Fragen lässt nicht lange auf sich warten. Kurz und bündig teilt mir Rory Suarez mit: Ich bedauere sehr, aber es ist unmöglich für mich, Ihre Nachfrage zu erfüllen. Und das ist schon also sehr seltsam. Also zum einen spricht er ja also perfekt Deutsch, kennt also jeden seiner Museumsstücke. Und so schwierig also waren meine Fragen nicht, die konnte man also, etwa die Frage, ist das also Originalstück, ja oder nein, ebenso mit ja oder nein beantworten. Also es muss einen anderen Grund dafür geben. Und so würde ich meinen, dass auch Schweigen eine Antwort sein kann. Liegt im Museo de Terra Santa in Santiago de Compostela tatsächlich, liegen dort die originalen Fundamente der Grabstätte Jesu oder zumindest Fragmente davon? Tatsache ist, das Exponat in Spanien zeigt ebenso wie das Gegenstück in Palästina eine kreisförmige Öffnung. Doch die Logik besagt, nur eines von den beiden kann das Original sein. Ebenso auffällig beim spanischen Stück im Museum befindet sich in der sternförmigen Vertiefung ein goldglänzender Stern, der sich vom silbernen Stern an der Geburtsstätte nicht nur durch das Metall unterscheidet. Der goldene Stern im Museum wurde offensichtlich erst später zu Dekorationszwecken eingesetzt. Er ist zu klein für die sternförmige Fassung im Stein, was nicht bedeutet, dass auch das Mosaik darunter eine Nachbildung sein muss. Wurde das Fundamentstück in Bethlehem einst womöglich stillschweigend durch eine Kopie ersetzt, aus Furcht, die heilige Stätte könnte bei kriegerischen Konflikten geplündert oder gar zerstört werden? Die ungeheuerliche Vermutung scheint so abwegig nicht. Der römisch-katholische Franziskanerorden ist in Bethlehem schon seit 1347 ansässig und besitzt direkt neben der Geburtsbasilika einen eigenen Konvent und eine Kirche, die der heiligen Katharina von Alexandrien geweiht ist. Das Gotteshaus wurde 1882 auf den Ruinen einer Kreuzfahrerkirche und eines Augustinerklosters errichtet. Das Außergewöhnliche von dieser Kirche führt im Südwestteil ein schmaler Treppengang in die Grotte des heiligen Hieronymus und weiter hinunter direkt in die Geburtsgrotte. Besagte Pforte ist meist verschlossen. Schlüsselherren sind die Franziskaner. Im Laufe der Jahrzehnte gab es zumindest immer wieder Renovierungsarbeiten im Bereich der Geburtsgrotte. Die Franziskanergemeinde hätte seit Ende des 19. Jahrhunderts also durchaus Gelegenheit gehabt, das Fundament auszutauschen, ohne dass dies jemand bemerkt hätte. Geschah dies womöglich im Jahre 1934, als große Teile des Originalmosaikbodens freigelegt wurden, den man heute durch mehrere Öffnungen der jetzigen Kirche besichtigen kann? Das wäre bei Gott eine schöne Bescherung. Damit sind wir wirklich am Ende. Aber apropos Weihnachten und Geschenke, lassen Sie mich das dicke Ende, das ja bekanntlich immer zum Schluss folgt, mit Humor verabschieden. Insider wissen es ja schon lange. Ich bin nicht nur als Journalist und Herausgeber, Autor tätig, sondern gleichermaßen als Buchillustrator und Comicskünstler. Meine erste Comicsfigur ist gleichzeitig die populärste, die heißt also Rüsselmops, der Außerirdische, der in verschiedenen Zeitungen, also vor allem seinen Anfang genommen hat 1984 in der Weltraumromanreihe Perry Rhodan und zum Beispiel auch in der österreichischen Tageszeitung Kurier jede Woche seit 2007 erscheint. Und wenn es interessiert, also immer am Mittwoch ist also Mobstag, also zumindest in Österreich. Und was vielleicht weniger bekannt ist, der Prototyp zu diesen kosmisch-komischen Weltraumhelden entstand 1979 im Beisein von Erich von Däniken, als wir uns in einem Lokal in Berchtoldsdorf nahe Wien getroffen haben. Vielleicht ganz kurz noch, ich war selber ja damals noch ein Jungspund und nach einem seiner Vorträge haben wir uns, wie gesagt, da in einem Lokal mit einem Rattenschwanz von Fans und ich war halt einer davon, versammelt, 30, 40 Leute. Und ich habe damals schon also viel und gerne gezeichnet und wir haben halt über das Aussehen also der Außerirdischen gesprochen, gewitzelt und ich habe auf eine Serviette, also den Prototyp dieses Rüsselmopses, der dann später so bestimmend für mein Leben auch wurde, zu Papier gebracht. Die Serviette gibt es leider noch nicht mehr. Aber damals entstand auch die Idee für den Namen Rüsselmops. Ja, und jetzt erlebt der kleine Außerirdische seine nächste Inkarnation. Der Rüsselmops Comics Kalender 2011 ist erschienen. Und also zu jedem Monat gibt es eben einen ganzseitigen Alien-Farbcomic, gedruckt auf starkem, sehr gutem Hochglanzpapier, im großen A3-Format. Und damit verbunden, liebe Gäste und Mitstreiter, sage ich ein herzliches Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Geduld und für Ihre Toleranz, dass Sie statt einem freien Impulsreferat wieder mit einer Lesung Vorlieb nehmen mussten. Das wird wahrscheinlich in 3 Jahren wieder so sein. Ich hoffe trotzdem, es war was Interessantes für Sie dabei und in diesem Sinne Servus und auf zu neuen Ufern oder im Sinne Erich von Dänigens zurück zu den Sternen. Herzlichen Dank.